Als erstes natürlich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, 25 Jahre.
Das ist ja ganz schön
toll. Ich finde es ganz schön alt für so eine Selbsthilfe. Organisation, also das 25 Jahre zu schaffen, das alles aufrecht zu erhalten, mit all den tollen Seiten, aber auch schwierigen Seiten, die dazugehören. Also herzlichen Glückwunsch. Auch von letzter Person. Ihr seid ja ein bisschen älter als wir. Wir haben ja letztes Jahr unser 20-jähriges Jubiläum in Berlin gefeiert. Und von daher kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Also bei mir sind es jetzt fast 20 Jahre, die ich da auch mit dabei bin. Wie ich noch viel jünger und viel ahnungsloser und viel unsicherer große Unterstützung bekommen habe von der Marlene Weiterschahn und dem Chuck Schneider. Und da möchte ich mich jetzt auch im Nachhinein nochmal ganz doll bedanken, weil wir waren ja damals noch ganz am Anfang und sind dann oft hier nach Linz eingeladen worden, um mitlernen zu dürfen, als wir dann angefangen haben, zusammen mit der Antje Wilfer Seminare zu geben und da noch ganz wackelig waren, dann sind wir von Marlene und Chuck eingeladen worden, hier in Linz unsere ersten Seminare halten zu dürfen. Also das ist da nochmal herzlichen Dank, viele, viele Jahre später. Aber das sind so meine Erinnerungen an die Anfangszeiten. Und von daher bin ich auch, freue ich mich sehr und fühle mich sehr geehrt, hier diesen Vortrag heute halten zu dürfen zum Thema Selbsthilfe. Ich habe mir da so ein paar Sachen zu ausgedacht natürlich. Oh ja, ist auch schon super vorbereitet. Die Technik klappt sicher. Ich bin ganz überzeugt davon. Weil ich habe ja mir die Einladung durchgelesen zu der Veranstaltung heute und morgen und habe festgestellt, da steht eigentlich schon alles drin. Also mehr muss man eigentlich nicht sagen, ich werde trotzdem mich bemühen, ein bisschen mehr zu sagen. Aber gehen wir hier mal ein bisschen hoch. Ne, also das Wichtigste überhaupt, hören auf die Erfahrenen. Ne? Genau darum geht es ja schließlich. Es sind ziemlich viele Menschen, das hat ja der Christian vorhin auch schon gesagt, die Stimmen hören, nämlich 4 bis 6 der Menschen weltweit, kann man eigentlich sagen. Immer noch nicht wird so richtig frei drüber geredet. Und das ist eben genau das Tolle an der Selbsthilfe zum Thema Stimmen hören, dass das in den Selbsthilfegruppen, auf den Kongressen, bei den verschiedenen Projekten, die es da mittlerweile, kann man ja sagen, weltweit gibt, dass das genau da eben geht, die eigenen sehr persönlichen Zugänge auch aussprechen zu dürfen, wie wir ja gerade gehört haben. Vielen Dank, ich fand das ein ganz tolles Gedicht, hatte richtig Gänsehaut bekommen, da hat ja eigentlich auch alles schon drin gesteckt, was so ne, oder ganz viel davon, was so die ganz wichtigen Themen sind, was so passiert in der Selbsthilfe, ne, drüber reden können, sich vielleicht sogar trauen, diese gruseligen, aggressiven Stimmen mal genauer anzugucken, was ja total viel Mut braucht, also ich kann das ja von mir selber gar nicht beurteilen, ich höre ja keine Stimmen, aber was ich da so miterleben durfte in den letzten Jahrzehnten, Hut ab, das ist eine Leistung. Genau, und wenn man dann sich aber austauschen darf und als Experte oder Expertin, ne, und auch gehört wird, dann ist das, glaube ich, so das Allerwichtigste, was die Selbsthilfe leisten kann. Und sie wächst, die Selbsthilfebewegung. Wir werden uns das gleich mal noch angucken, dass sie auch weltweit wächst, aber eben auch hier in Österreich. Muss ich ja jetzt nicht wiederholen, hast du ja auch gerade schon gesagt, Christian, ne, dass außer in Vorarlberg jetzt überall auch Selbsthilfegruppen sind. Also auch herzlichen Glückwunsch dafür. Was ich vielleicht auch noch sagen möchte, was da ja steht, ne, Angehörige, Helfer und Helferinnen und Stimmenhörende sind ja in den Gruppen teilweise zusammen. Ich weiß gar nicht, ne, ihr habt ja wahrscheinlich auch Selbsthilfegruppen und Trialoggruppen hier in Österreich. Genau, und diese Trialoggruppen, das ist ja so eine ganz besondere Art der Selbsthilfe, die im deutschsprachigen Raum sich entwickelt hat. Da werde ich nachher auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was da eigentlich das Besondere dran ist. Weil das ja gerade zu dem Thema Stimmen hören, zum Thema Psychose-Seminare, glaube ich, nochmal so eine ganz wichtige Spezialität ist. Ich habe mir mal selber angeguckt, eigentlich zum ersten Mal, in Vorbereitung auf diesen Vortrag, wie ist eigentlich Selbsthilfe genau definiert, was bedeutet das eigentlich? Und habe mich mal inspirieren lassen von NACOS, das ist die Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen in Deutschland, und habe tatsächlich was Neues gelernt. Es gibt nämlich auch individuelle Selbsthilfe. Also was wir machen, ne, in den Selbsthilfegruppen und in den Selbsthilfeorganisationen, ist ja eine gemeinschaftliche Selbsthilfe. Das heißt, wir sind gemeinsam, versuchen wir jetzt in unserem speziellen Fall Alternativen zu finden zur reinen psychiatrischen Sichtweise, zum Beispiel auf das Stimmenhören, ne, Alternativen zu rein medikamentöser Behandlung zu finden. Es gibt aber auch individuelle Selbsthilfe, nämlich Menschen, die das alleine für sich zu Hause machen oder vielleicht in ihrer Familie, die eben sagen, nee, ich muss jetzt nicht zum Arzt oder zur Ärztin, ich versuche selber meine gesundheitlichen, sozialen, psychischen oder sonstigen Probleme irgendwie zu lösen. Auch das ist Selbsthilfe. Aber was ja das Besondere ist, wieder beim Thema Stimmen hören, ist, dass ja gerade, weil das so stigmatisiert ist, Menschen oft schon so alleine sind, und da ist natürlich gerade das Gemeinschaftliche, ne, gemeinsam aktiv sein, wenn sich Menschen zusammenschließen und gegenseitig helfen, die vom gleichen Problem betroffen sind, dann ist das natürlich der wichtigere Punkt. Zum Thema Selbsthilfe in der Psychiatrie habe ich mir mal angeguckt, was sagt eigentlich der Bundesverband Psychiatrieerfahrener in Deutschland. Die haben sich begründet 1992, sind auch ganz schön alt. Und ich finde, die sagen das sehr schön, hier auf dem Flyer, bei dem Punkt Respekt und Hilfe. Ich lese das vielleicht mal vor. Die sagen, wir wollen uns unbefangen mit unseren Krisen und Problemen, sowie den ihnen innewohnenden Reifungsmöglichkeiten befassen und dabei für unsere sogenannten Störungen unsere eigenen Worte finden. Wir pochen darauf, dass wir in unserer Andersartigkeit oder während einer Krise nicht auf Symptome reduziert werden, sondern als Menschen mit all unseren Bürgerrechten respektiert werden. Und wir möchten zeigen, dass Anderssein oft mit wertvollen Fähigkeiten und besonders ausgeprägter Sensibilität einhergeht. Deshalb fordern wir die Entwicklung sinnvoller Alternativen zur Pflege- und Betreuungsmentalität der herkömmlichen medizinischen Psychiatrie unter unserer Mitwirkung als gleichberechtigte Partner. Da sehen wir nämlich noch einen neueren Aspekt auch der Selbsthilfe, dass ja, das ist 10, 15 Jahre vielleicht her ungefähr, ne, dass es diese Ex-In-Bewegung gibt, Experienced Involvement, das heißt, dass wirklich Menschen mit ihrer Psychiatrieerfahrung als Experten und Expertinnen so ernst genommen werden vom psychosozialen Hilfesystem, dass sie als sogenannte Genesungsbegleiter oder Begleiterinnen wirklich dafür eine Arbeit bekommen, Geld verdienen, dass sie mit ihrer Erfahrung, die sie selber in diesem psychiatrischen Versorgungssystem gemacht haben und mit ihren eigenen Krisen, jetzt anderen Menschen teilweise ganz anders und sicherlich teilweise auch besser helfen können als wir Professionelle, die so eine Art von Krisenerfahrung vielleicht nie gehabt haben. Und ne, das kommt in diesem Satz auch zum Ausdruck, unter unserer Mitwirkung als gleichberechtigte Partner. Wir fordern eine subjektorientierte Psychiatrie, die ohne Zwang und Gewalt von unseren Erfahrungen und von unserem Erleben im Zusammenhang mit unserer Lebensgeschichte ausgeht. Die Dialog und Hilfe zur Verarbeitung der Inhalte von Verrücktheiten anbietet und unsere Bedürfnisse berücksichtigt. das sagt, das ist sozusagen in Deutschland die bundesweite Selbsthilfe zum Thema Psychiatrie. Ne, egal, was für Diagnose. Nennt sich BPE. Kann man im Internet gut finden. Ich habe mir dann auch angeguckt, wie ist das hier eigentlich in Österreich. Wir werden nicht immer nur von Deutschland reden, wir sind ja auch in Österreich. Und hier gibt es auch eine Selbsthilfe, eine sogenannte österreichische Kompetenz- und Servicestelle für Selbsthilfe, kurz genannt der ÖKUS, finde ich ja ein sehr schönes Wort, sogenannte ÖKUS. Und da wird es auch nochmal sehr schön beschrieben, wie sieht eigentlich die Selbsthilfelandschaft in Österreich aus. Und ich meine, das ist aus dem Jahr 2008, das hat sich sicherlich in den letzten 10 Jahren nochmal verändert, aber ich glaube, da wurde die letzte Bestandserhebung gemacht. Da existierten doch tatsächlich 1700 Selbsthilfegruppen, das finde ich gar nicht schlecht. Und Organisationen in Österreich. Ne, und da wird jetzt hier nochmal unterschieden und das finde ich auch gut, sich das nochmal auf der Ebene anzugucken, wie Selbsthilfe eigentlich funktioniert. Das kam ja hier auch bei Intervoice Oberösterreich gut raus. Und es gibt einerseits Selbsthilfegruppen auf regionaler Ebene. Das sind die Gruppen, zum Beispiel die, die sie schon 650 Mal getroffen hat, weil sie schon so lange gibt hier in Linz. Und die gibt es natürlich zu den verschiedensten Themen. Da ist dieser Austausch und das, was ich vorhin gesagt habe, ne, und dieses gemeinsame sich verstehen, aus der Isolation rausgehen, sind das so die wichtigsten Punkte. Und dann ist ja aber Intervoice Oberösterreich auch eine Selbsthilfeorganisation. Das heißt, es ist auf Themen bezogen, eventuell sogar bundesweit oder auf Bundesländer bezogen. Und das unterscheidet sich durch einen höheren Grad an organisatorischer Komplexität. Da gibt es dann verschiedene Ebenen, da werden zum Beispiel Kongresse organisiert, wie dieser. Ne? Da ist Öffentlichkeitsarbeit nochmal ein anderes Thema. Und stärkeren außenorientierten Aktivitäten. Da steht es, ne? Öffentlichkeitsarbeit, Interessenvertretung. Dann gibt es noch die dritte Ebene. Das sind diese Selbsthilfe-Dachverbände und die Selbsthilfe-Kontaktstellen, ne? Wodurch sowas wie so Netzwerkstundenhörende auch gefunden werden kann, wenn Menschen das jetzt nicht gerade googeln. Und da gibt es hier in Österreich es gibt nämlich 160 oder so Selbsthilfeorganisationen allein in Österreich. Auf Bundesebene bestehen ca. 160 Selbsthilfeorganisationen, also nicht schlecht. Also man sieht auch hier in Österreich ist die Selbsthilfe vorhanden und sie lebt zu den verschiedensten Themen und das kann natürlich nur gefördert werden. Jetzt gucken wir uns das mal an. Das kann hier eigentlich wieder weg. Wie sich das historisch jetzt speziell zum Thema Stimmenhören entwickelt hat. Da ist nämlich so die Geburtsstunde dieser ganzen Stimmenhörenbewegung, ist eine ziemlich schöne Geschichte. Fängt erstmal gar nicht so schön an. Das war nämlich die Patsy Haag, selber eine langjährige Psychiatriepatientin mit der Diagnose chronische paranoide Schizophrenie. Die hat schlimme negative Stimmen gehört, war rein aus der Klinik, raus aus der Klinik, wieder rein in die Klinik, wieder raus aus der Klinik. Ne, der Professor Marius Romme aus Maastricht war ihr behandelnder Psychiater. Der hatte gelernt, bloß nicht drüber reden, das verstärkt nur den Wahn. Schön Medikamente verabreichen und dann geht es hoffentlich irgendwann weg. Aber auch der wurde immer frustrierter, weil er gemerkt hat, irgendwie funktioniert das ja nicht. Patsy Haag hat ihn dann eines Tages, nachdem sie wieder eine ziemlich schlimme Krise gehabt hatte, hat sie ihn mal gefragt, sagen Sie mal, Professor Romme, glauben Sie eigentlich an Gott? Da hat er gesagt, ja, ich bin gläubig. Und haben Sie Ihren Gott jemals mal gesehen oder gehört? Sagt er, nee. Sagt sie, sehen Sie, und das finde ich so gemein. Ich sehe und ich höre meine Stimmen seit Jahren. Ich darf weder an die glauben, ich darf noch nicht mal über die sprechen. Und sie haben ihren Gott noch nie gesehen und noch nie gehört, aber sie dürfen das, und da gibt es sogar die ganze Institution der Kirche, und es ist doch unfair. Und so sind die beiden dann ins Gespräch gekommen und haben eine Idee entwickelt, und zwar haben sie sich überlegt, ins holländische Fernsehen zu gehen. Also wir befinden uns Mitte der 80er Jahre, muss man dazu sagen. Und haben gesagt, wir gehen mal in eine Talkshow und stellen mal dieses Thema vor. Und wir gucken mal, ob es vielleicht in der Bevölkerung zu diesem Thema Stimmen hören irgendein Wissen gibt, wovon wir profitieren könnten. Und dann haben sie in dieser Talkshow ihre beiden verschiedenen Erfahrungen geschildert. Patsy Hake als Patientin, Professor Marius Romme als Psychiater. Und haben gesagt, wenn es in der Zuhörerschaft Menschen gibt, die selber auch Stimmen hören, dann wäre das super, wenn die sich mal melden können im Universitätsklinikum, in dem der Marius Romme gearbeitet hat, weil sie suchen neue Informationen zu dem Thema. Da haben sich sage und schreibe 450 Leute gemeldet. Und was das war, was den Marius Romme total verwirrt hat, nur 150 von diesen 450 Menschen hatten überhaupt Psychiatrieerfahrung. Und die anderen 300 haben gesagt, ja, ich höre Stimmen, aber wieso soll das irgendwas mit der Psychiatrie zu tun haben? Ich komme mit denen klar. Die sind für mich eine Bereicherung. Die sind Teil meines Lebens. Die sind Teil meines Glaubens. Die sind verschiedenste Erklärungen. Ich höre die schon mein ganzes Leben lang. Wieso sollen das überhaupt bitte was mit Schizophrenie zu tun haben? Und nur 150 haben gesagt, ja, uns geht so wie Patsy Haag, wir leiden da fürchterlich drunter. Medikamente helfen mal mehr, mal weniger, je nachdem. Und dann haben die beiden sich überlegt, okay, das gilt es sich mal genauer anzugucken. Was ist denn da der Unterschied? Wieso geht es den einen mit den Stimmen gut und wieso geht es den anderen so schlecht damit? Daraufhin hat sich Marius Romme geguckt, weil er wollte das jetzt nicht alles nur durch die psychiatrische Brille betrachten und dachte, wenn ich mit meiner Wissenschaftsjournalistin, mit der zusammenarbeite, ne, die lernt journalistisch ohne Bewertung, ohne gleich an Diagnosen und so weiter zu denken, so zu forschen, dann kann man vielleicht mit einer qualitativen Forschungsstudie da Sachen rausfinden. Das war die Sandra Escher, die sind mittlerweile seit vielen Jahrzehnten verheiratet. Und die haben dann geguckt, was ist denn da eigentlich los, und haben einen Fragebogen erstellt, aus dem dann heutzutage das Maastricht-Interview entstanden ist, und haben mal nachgefragt, was ist denn da der Unterschied? Was hören die Leute genau? Wie geht es ihnen damit? Wie gehen sie damit um? Was dann eine völlig unerwartete Nebenwirkung war, dass gerade die Menschen, die unter ihren Stimmen so gelitten haben, gesagt haben, also dass ich da mal so ausführlich ausgefragt wurde, das hat mir jetzt mal richtig gut getan. Und Robert war so, es darf doch gar nicht sein, man darf doch da eigentlich gar nicht drüber reden, wieso tut denen das denn jetzt plötzlich gut, sich drüber auszutauschen, während Patsy Hake gesagt hat, ja natürlich, ich wünsche mir schon mein ganzes Leben lang, dass ich mich da irgendwann endlich mit jemandem drüber austauschen darf. So, und daraus ist die erste Stimmenhörner-Selbsthilfegruppe entstanden. Weil die jetzt gesagt haben, mittlerweile zu dritt, Patsy Haag, Marius Romme und Sandra Escher, wenn das so gut tut, darüber zu reden, dann ist es vielleicht eine gute Idee, wenn Menschen die Möglichkeit bekommen, sich austauschen zu können über Stimmenhören. Die hatten ja jetzt auch mit allen möglichen Stimmenhörenden Kontakt, ne, durch diese Studie. Und so entstand die erste Selbsthilfegruppe 1987 in Holland in Maastricht. Das lief ganz gut, da waren einige dabei in der Selbsthilfegruppe, die auch selbstbewusste Psychiatrieerfahrene waren und die gleich gesagt haben, ja genau das Thema mit dem Stigma, dass wir sofort als verrückt und psychisch krank und schizophren abgestempelt werden. Das ist übrigens auch ein total wichtiges Thema und das wollen wir in unseren Gruppen auch besprechen. Und wir wollen damit auch an die Öffentlichkeit gehen, weil da muss sich ja was ändern, das geht ja alles so nicht weiter. Und so hat es nur ein einziges Jahr gedauert, bis dann 1988 die erste Stimmen hören, Selbsthilfeorganisation gegründet wurde, auch in Maastricht. Und zwar heißt die, ich kann es wahrscheinlich nicht so gut aussprechen, Stichting Werklang. Das war die erste Stimmenhören-Selbsthilfeorganisation. Genau. Und was eben ziemlich schnell deutlich wurde, war, dass tatsächlich den stimmenhörenden Menschen, die sich da getroffen haben, dass die Angst verloren haben, weil sie sich nämlich gegenseitig Tipps geben konnten. Was hilft denn dir, wenn die Stimme so bedrohlich und so negativ wird? Was machst denn du dann? Was mache ich dann? Dann haben sie gegenseitig das mal ausprobiert und haben festgestellt, naja, also was dir hilft, hilft mir ja überhaupt nicht, aber das hilft mir vielleicht schon. Ne? Und sind gemeinsam ins Machen gekommen und sind nicht mehr passiv auf dem Psychiatriebett gelegen und haben gewartet, dass die Experten, die Profis ihnen sagen, was sie als nächstes tun sollen, sondern sind selber wieder aktiv geworden und haben gesagt, wir müssen selber das rausfinden. Und das war, glaube ich, auch oder ist bis heute so ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Selbsthilfe, dieses selber ausprobieren, ne? Selber sich auch definieren als Experte oder Expertin genau dieses Themas. Und so kam es dann dazu, dass, ich glaube, das war sogar auch 88 gleich, muss mal gucken auf meinem Spickzettel, mit Brille leider. Wo steht es jetzt? Ja, genau. Das war auch schon 1988, also es ging rasant schnell, haben die dann schon ihren ersten Stimmenhörenkongress organisiert in Maastricht. Und das war jetzt das Weltbewegende, dass da nicht mehr nur die Profis auf der Bühne standen und mit Fachworten um sich geschmissen haben, was jetzt mit der Schizophrenie zu veranstalten sei, sondern dass da wirklich selber Stimmenhörende schon auf der Bühne standen und ihre eigenen Geschichten erzählt haben. Da kann ich mich auch noch selber erinnern, also nicht an 1988, da war ich noch nicht dabei, aber Marlene nickt. Aber ich war dann eben viel später erst, Anfang der 2000er war ich dann mit dabei und da war aber eben auch diese Selbstverständlichkeit mittlerweile, dass wirklich Menschen, die selber Stimmen hören, sich hinstellen und von sich selber erzählen, was wir ja gerade auch tollerweise erleben konnten, ne? Das gab es vorher nicht in der Psychiatrie. Und das hat natürlich dazu geführt, dass auch Marius Rommer unglaublich kritisiert wurde von seinen Kollegen und Kolleginnen. Und Hut ab, also das hat er ausgehalten und hat das trotzdem durchgezogen. Bis heute geht das Professionellen und vor allem den Psychiatern und Psychiaterinnen so, dass sie sich natürlich in ihrem eigenen Feld mutig sein müssen, weil man sich sonst ganz schön viel Kritik aussetzt. Aber dafür hat man dann ja seine Selbsthilfeorganisationen, in denen man auch als Profi dann sich ganz viel Kraft und Energie und Unterstützung wiederholen kann, um da eben weiterzumachen. Ja, das war 1988, das ist wie gesagt schon ganz schön lange her. Die wichtigste Botschaft war damals eben auch, Stimmen hören muss nicht automatisch eine Krankheit sein. Das ist erstmal ein menschliches Phänomen. Punkt. So, dadurch, dass doppelt so viele Menschen, die sich da gemeldet hatten nach dieser Talkshow mit ihren Stimmen, gar keine Probleme hatten, nämlich 300 und nur die Hälfte, 150 unter ihren Stimmen gelitten hat, waren ja diejenigen, die mit ihren Stimmen klargekommen sind, sogar doppelt so viele. Das ist übrigens so eine Statistik, die sich seitdem auch immer wieder in anderen Forschungsergebnissen bestätigt hat. Was dann als nächstes deutlich wurde als Thema, war sowohl in den Selbsthilfegruppen als auch in den Forschungsergebnissen von Romme und Escher, war, dass wohl tatsächlich gerade bei den Menschen, die so negative Stimmen hören, da ein Zusammenhang besteht zwischen Lebensereignissen und den Inhalten der Stimmen. Also es ist, ne, dass es total Sinn macht, als stimmenhörende Person sich mal zu überlegen, wieso höre ich das, was ich höre? Und was wollen die mir eigentlich sagen? Und was steckt da eigentlich dahinter? Und das war dann so das nächste ganz wichtige Thema, das dann in der Selbsthilfe auch nach außen immer weiter propagiert wurde. Der berühmte Satz dazu war immer, don't kill the messenger before you understand the message. Ne? Also bring nicht den Botschafter um, bevor du nicht die Botschaft verstanden hast. Das sind so die Anfänge gewesen. Dann sind Romme und Escher und die Stiftung Werklang losgezogen und haben gesagt, das wollen wir mal international gucken, ob wir nicht Verbündete finden können. Weil wir befinden uns ja jetzt Ende der 80er Jahre. In den 80er Jahren war sowieso die Selbsthilfe, auch gesellschaftlich glücklicherweise ein Thema, das immer größer wurde. Jetzt nicht nur was Psychiatrie angeht, auch was andere Krankheiten, andere soziale Themen angeht. Ne? War in den 80er Jahren die Selbsthilfe ein großes Thema. Wie finde ich denn jetzt hier wieder meine tollen... Oh, das war falsch. Ah, aber das war jetzt, glaube ich, richtig. Ach so, das brauche ich eigentlich noch gar nicht. Naja, ich mache es mal wieder klein. Genau, woran man das auch schön sehen kann, ist, dass es 1986 in Ottawa in Kanada gab es die erste internationale Konferenz zur Gesundheitsförderung von der WHO. Und da wurde Gesundheitsförderung so definiert, dass das bedeutet, dass alle Menschen befähigt sein sollen, ihr größtmöglichstes Gesundheitspotenzial zu verwirklichen, und zwar auf körperlicher, seelischer und sozialer Ebene. Und was da für die WHO automatisch dazugehört, das habe ich hier kopiert aus deren Charta, die sie dann veröffentlicht haben, ist, dass Gesundheitsförderung auf einen Prozess abzielt, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Da haben wir schon die Selbstbestimmung. Und zwar, sagen sie, ist deswegen Selbstbestimmung so ein zentraler Angelpunkt, weil Autonomie und Kontrolle über die eigenen Gesundheitsbelange dazu führt, dass man gesünder wird. Ach nee. Das heißt, nächster Punkt, Selbsthilfe und soziale Unterstützung sowie flexible Möglichkeiten der größeren öffentlichen Teilnahme und Mitbestimmung für Gesundheitsbelange sind dabei zu unterstützen bzw. neu zu entwickeln. Das heißt, da ist halt auch die World Health Organization gemerkt, zumindest auf dieser ersten Konferenz, wie wichtig diese Themen sind. Und darauf konnte sich natürlich auch die Stimmenhörnbewegung immer wieder beziehen und sagen, hier selbst die World Health Organization spricht von Selbstbestimmung und von eigener Autonomie und Kontrolle über die eigene Gesundheit. Und von daher ist es wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, dass in den Mitte, Ende der 80er Jahre, also europaweit zumindest, wahrscheinlich auch in den USA, das weiß ich jetzt nicht so genau, verschiedenste Selbsthilfeprojekte eben auch, was das Psychiatrische angeht, eigentlich so ein bisschen gleichzeitig entstanden sind. Zum Beispiel in Großbritannien. Die hatten ja nochmal eine spezielle politische Situation, weil ja Margaret Thatcher erfolgreich das Gesundheitssystem sowieso kurz und klein gekürzt hatte und ganz viele Psychiatrien auch geschlossen hatte. Und das heißt, die psychiatrieerfahrenen Menschen mussten sich irgendwelche Alternativen suchen und waren deswegen zum Beispiel viel früher als wir in Deutschland schon mit Selbsthilfealternativen zugange. So zum Beispiel in Manchester gab es eine Gruppe von psychiatrieerfahrenen und professionellen Helfern und Helferinnen, die schon gesagt haben, wir suchen uns einen Raum außerhalb der Psychiatrie, innerhalb der Gemeinde, Gemeindepsychiatrie, Sozialpsychiatrie, ne, das ist ja alles in dem Zeitraum auch entstanden, und gucken mal, wie wir selber uns helfen können, weil dieses System hat uns ja nicht besonders viel zu bieten. Das war damals der Community Worker Paul Baker und der chronisch paranoid schizophrene Ron Coleman, die dann ziemlich aktiv wurden. Ich habe damals ziemlich spannende Geschichten gehört, wie Ron Coleman zwangseingewiesen war und die dann sie einen Plan ausgeheckt haben, wie ihm geholfen wurde, nachts heimlich aus der Psychiatrie auszubrechen und wie er dann in Privatwohnungen untergebracht wurde. Und ganz spannende Geschichten. Auf jeden Fall hat der chronisch psychisch kranke Ron Coleman sich entwickelt zu einem der wichtigsten internationalen Vertreter dieser Stimmenhörnbewegung. Der ist kreuz und quer durch die Welt gereist, hat Vorträge gehalten, hat Bücher geschrieben, macht er bis heute, hat Krisenhäuser für Menschen in akut psychotischen Phasen gegründet. Also das ist einer der ganz wichtigen und der ersten Stimmenhörer, die da gezeigt haben, dass es auch ganz anders geht. Und 1990 hat sich dann bereits in Manchester das englische Hearing Voices Network gegründet. Dadurch, dass die nämlich dann auch in Kontakt gekommen sind mit Robbe und Escher. Ein paar Jahre später muss das hier dann irgendwie auch so gewesen sein. Dass ihr irgendwie davon Wind bekommen habt und gesagt habt, wir machen das jetzt hier auch. Also hier, man muss wirklich sagen, hier in Linz, das ist eine der allerersten Netzwerkstimmen hören, die es überhaupt gibt weltweit. Also wir befinden uns hier in den, wie nennt man das denn? Also hier sind auf jeden Fall die Pioniere auch da, sitzt direkt vor mir. Genau. Was in Deutschland Ende der 80er Jahre passiert ist, dass die Psychose-Seminare entstanden sind. Und zwar ist das ein bisschen eine ähnliche Geschichte wie mit der Patsy Haag, nur war das Dorothea Buck. Eine Frau, die auch ziemlich schlimme Psychosen kannte und ziemlich schlimme Psychiatrie-Erfahrung hatte, und zwar noch aus der Nazi-Zeit. Die ist mittlerweile über 100 Jahre alt, lebt immer noch. Und ich muss mal auf die Uhr gucken. Ah ja. Und die kam zu dem Thomas Bock in Hamburg, der ist da Doktor, Professor, weiß ich gar nicht, der Psychologie an der Uni Hamburg, und hat gesagt, sie unterrichten hier immer schön fleißig darüber, was Schizophrenie ist, und haben diese ganzen Theorien und diese ganzen Symptome hier alle so schön aufgeführt. Aber eigentlich wäre es doch für ihre Studenten ganz gut, mal zu hören, was Menschen zu sagen haben, die selber Psychoseerfahrungen haben. Also ich habe die zum Beispiel. Ich könnte zum Beispiel mal erzählen, wie das für mich alles so war. Daraus entstanden Psychose-Seminare. Und nämlich war deren Idee, Selbsthilfegruppen sind total gut und wichtig, also ne, nur für Stimmenhörende selbst. Aber so ein Austausch mit den Angehörigen und mit den Professionellen ist auch eine total wichtige Ebene, um sich nämlich mal gegenseitig zu erzählen, von welchen Perspektiven alle so kommen. Ne? Weil die Stimmenhörenden oder die Psychoseerfahrenen sind Experten und Expertinnen ihrer Erfahrungen. Die Angehörigen sind aber Experten und Experten der Begleitung im Privaten. Und die Profis sind halt Experten und Expertinnen dessen, was sie halt in der Ausbildung oder im Studium gelernt haben und in ihren Berufserfahrungen hoffentlich sich auch weiterentwickelt haben. Und das Wichtige an diesen Psychoseseminaren oder Trialoggruppen ist eben, dass alle wirklich von sich reden. Weil wir Profis und auch, glaube ich, oft die Angehörigen, wir reden ja am liebsten über die anderen. Und über die Diagnosen und über die Theorien und über die Fachbücher und über das Hilfesystem. Aber um Gottes Willen bloß nicht über uns. Während die Stimmenhörenden in dem Fall eigentlich in ihrer ganzen Karriere im Hilfesystem 100.000 Mal immer wieder von sich sprechen müssen, ne? Und immer wieder die Geschichte von vorne und immer nochmal von vorne. Aber wir brauchen ja professionelle Neutralität. Für so einen richtig guten Kontakt ist das, glaube ich, nicht so hilfreich. Und ich muss sagen, als ich damals direkt nach dem Studium, das war 2001, im Netzwerk Stimmenhören landete, noch, wie gesagt, ziemlich jung, ziemlich naiv, und ich dachte ja, ich hätte alles kapiert, weil ich war ja in Berlin an der Uni bei der kritischen Psychologie und ich wusste ja, die Psychiatrie ist ein Unterdrückungssystem und das muss unbedingt alles abgeschafft werden und Medikamente augenscheinend als ausschließliche Lösung, das ist ja eine Katastrophe und die armen Psychiatrieopfer, denen muss ja geholfen werden. Also ich dachte, ich hätte ja alles kapiert, landete dann in der Trialoggruppe vom Netzwerk Stimmen hören und stellte plötzlich fest, oh, ist doch, glaube ich, alles ein bisschen komplexer. Da waren dann plötzlich Stimmenhörende, die hatten gute Erfahrungen mit der Psychiatrie. Die nahmen gerne ihre Medikamente. Das hat ja überhaupt nicht in mein Bild gepasst. Da waren vor allem total unterschiedliche Leute aus den verschiedensten Hintergründen, verschiedenstes Alter, kannte ich auch nicht. In meinen Uni-Gruppen waren immer alle ungefähr halt die Studenten, ne? Waren wir irgendwie alle so ungefähr die gleichen. Da habe ich eine Menge dazugelernt und das war dann die Hannelore Klafki, die Begründerin vom Deutschen Stimmenhören-Netzwerk, die dann irgendwann mal meinte, Caro, weißt du was, das wäre super, wenn du mal dazu sagen könntest, dass das deine eigene Meinung ist und das nicht immer als allgemeingültige Wahrheit hier so platzieren würdest. War mir ziemlich peinlich, aber ich habe gelernt und was ich so toll fand an der Trialoggruppe war, dass so ein unglaublich respektvoller und liebevoller Umgang stattgefunden hat. Also alle durften Fehler machen, ich auch augenscheinlich, so ein Glück, wurden nicht gleich rausgeschmissen oder du bist ja falsch oder so. Alle verschiedensten Meinungen wurden respektiert. Es ging nicht darum, ich weiß es aber besser oder ich habe aber recht oder so, was ich sonst aus der Uni so kannte. Es wurde sich Zeit gelassen. Es ging jetzt nicht darum, ganz schnell irgendwelche Lösungen zu finden, sondern es ging jetzt vor allem erstmal darum, dass wir uns überhaupt besser verstehen und besser kennenlernen, dass wir uns zuhören. Ja, also ich hatte ja eine große Verunsicherung, war das ja für mich erstmal. Aber dadurch, dass das so eine akzeptierende, liebevolle Haltung war und ich auch jetzt nicht das Gefühl hatte, irgendwie mit der Kritik so geschlagen worden zu sein, bin ich da jetzt seit 18 Jahren geblieben, muss man ja fast so sagen. Und so ein Glück, weil da habe ich wirklich, glaube ich, das gelernt, was auch in meiner Arbeit außerhalb vom Netzwerk Stimmen hören, ne, wenn ich mit Klienten und Klientinnen als Beraterin oder im Krisendienst arbeite. Also das habe ich dem Netzwerk Stimmen hören zu verdanken, überhaupt in so einen guten und angstfreien Kontakt gehen zu können, ohne denn ständig um meine professionelle Neutralität besorgt zu sein. Weil ich das da einfach immer wieder gelernt habe, red von dir selber, sei du selbst. Also wie will man denn über auch teilweise so schlimme Themen gemeinsam zusammen in einen Austausch kommen, wenn die eine Hälfte eigentlich gar nicht richtig da ist und die andere Hälfte sich aber nackig ausziehen muss. Also von daher kann ich wirklich Trialoggruppen nur empfehlen. Die haben, glaube ich, mein berufliches Leben so ein ziemlich gerettet. Und das Zweite, was ich da, glaube ich, auch ganz Wichtiges gelernt habe, ist diese Geschichte, die armen Psychiatrieopfer, die müssen jetzt aber von mir toller Psychologin befreit werden. Ja, so ein Quatsch. Weil das passiert ja so oft, glaube ich, dass wir Profis denken, wir müssen immer die Kontrolle halten und wir müssen es besser wissen und wir müssen die Antwort sofort haben und also was ich damit ja eigentlich implizit andauernd vermittle ist, ich bin besser und ich weiß es besser und du mein Gegenüber, die Person mit der Psychiatrieerfahrung oder die jetzt gerade eine Krise hat, du bist eigentlich mehr automatisch und eigentlich immer minderwertig. Also das ist ja die Botschaft, die da eigentlich dahinter steckt und die ist auf gar keinen Fall emanzipatorisch und hat nichts mit Autonomie und Selbstbestimmung zu tun. Und also da gab es auch verschiedenste peinliche Situationen, durch die ich das dann lernen musste, aber so empowern kann man sich nur selber. Ich glaube, was wir auf einer gesellschaftlichen Ebene machen können, und genau das macht ja die Selbsthilfe, die Stimmenhörenbewegung, ist aber eben Räume zu schaffen, in denen dann eine Emanzipation und ein Empowerment stattfinden kann. Und das brauchen wir aber alle, ob wir jetzt Profis sind, Stimmenhörde oder Angehörige, haben wir alle so einen Veränderungsprozess notwendig und können dann nur voneinander lernen. Also das ist mein Plädoyer für den Trialog. Was dann noch passiert ist, ist, dass das Ganze international wurde und eine kleine Graswurzelbewegung heutzutage eine internationale gemeinnützige Gesellschaft ist, nämlich Intervoice. Jetzt wird hier wieder interessant. Ja, ich kann es jetzt schon selber. Intervoice, the International Hearing Voices Network. Wie man sieht, hier 2019 gibt es Kanada, in Montreal, das nächste Weltstimmenhören. Konferenz, das heißt, es ist wirklich weltweit geworden. Das sind mittlerweile, gibt hier noch so ein schönes Bild, so eine Karte, das sind mittlerweile 35 nationale Netzwerke und über 400 Selbsthilfegruppen, Kunstprojekte, Forschungsprojekte, partizipative Peer-Projekte sowie Ex-In, also es ist riesig gewachsen, wenn man sich das anguckt. Also weltweit ist die Stimmenhörenbewegung tatsächlich jetzt in jedem einzelnen Kontinent mehr oder weniger vertreten. Es gibt natürlich noch viel zu tun. Aber wenn ich dran denke, wie vor 15, 16 Jahren waren wir auf diesen Intervoice-Kongressen vielleicht zu 40 oder zu 50. Marlene und Chuck waren auch immer dabei. Mittlerweile sind das 400, 500, 600 Leute auf diesen Kongressen. Das macht schon fast gar keinen Spaß mehr. Also ist jetzt ein bisschen. Also das sind so die Nachteile und die Vorteile. Das ist riesig groß geworden. Das ist nicht mehr so eine kleine, kuschelige Familie, wo man sich dann irgendwie so toll findet gegenseitig, weil wir jetzt die Pioniere sind, sondern das ist richtig, richtig groß geworden. Und wenn, der ist sicher nächstes Jahr wieder in Europa, der Intervoice-Kongress. Ich kann das nur allen empfehlen. Das ist so beeindruckend, auf so einen Kongress zu kommen. Und da sind weltweit Menschen, die sich aus so einer Psychiatrie-Drehtür-Karriere befreien. Da sind weltweit Menschen, die um ein Leben mit ihren Stimmen kämpfen, da sind Angehörige, die das mit unterstützen, da sind Professionelle, die mutig sind, um innerhalb ihrer professionellen Systeme was Neues auszuprobieren. Das ist wirklich eine ganz besondere, ganz tolle Atmosphäre. Und da hat man dann die gesamte Stimmenhören-Selbsthilfe in Form von denen, die halt angereist sind, wirklich auf einen Haufen. Also da sollte man sich, wenn man dann zurückkommt, ein paar Tage frei nehmen, um das überhaupt erstmal zu verdauen. Also das, aber das ist eine tolle Erfahrung und das zeigt, wie so ein Gespräch einer Patsy Haag mit einem Marius Romme dazu führen kann, dass heutzutage weltweit Menschen stolz darauf sind, Stimmen zu hören. Stolz darauf sind, was anderes anzubieten zu haben, außer nur Medikamente, jetzt aus der professionellen Sichtweise, ne? Und auch als Angehörige sich da nicht mehr so alleine gelassen fühlen. Genau. Ich glaube, das waren die wichtigen Sachen, die ich sagen wollte. Jetzt bin ich hier völlig fern von meinen Zetteln gekommen. Oh ja, was vielleicht auch noch schön zu wissen ist, was ja dann installiert wurde vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, ist ja der 14. September als der Welttag Stimmenhören. Und der wird international gefeiert, weil nämlich am 14. September Johanna von Orléans Geburtstag hat. Und wenn die keine Stimmen gehört hätte, dann wäre Frankreich von den Engländern überrannt worden. Da sieht man mal, wie wichtig Stimmen sein können. Und deswegen findet eben auch hier in Linz seit 14 Jahren immer im September, um den 14. September herum, der Welttag Stimmenhören statt in Form eines Kongresses. wo wir uns dann vorstellen können, dass an verschiedensten anderen Punkten, wo da diese kleinen Pfeile sind, jetzt in den letzten Wochen im September auch gerade so ähnliche Veranstaltungen stattgefunden haben. Und jetzt hoffen wir mal, wenn wir in 10 Jahren den 35. Geburtstag feiern, dass man dann die Bildkarte vor lauter Pfeilen gar nicht mehr sehen kann. In dem Sinne, lang lebe die Stammhörnbewegung.